Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Die dritte von drei Ranking-Episoden und wieder am Start der König, der Content-Creator, Kickbase-King himself, mein alter Schalker-Freund. Junge, die Tage werden immer kürzer bis zum Start der zweiten Bundesliga. Junge, ich bin schon so aufgeregt und freue mich so sehr, wieder Kopfschmerztabletten einzupacken. Ich habe Aspirin schon in meinem kleinen Täschchen und hoffe, dass ich damit durch die Kontrolle komme und bringe sie dann auch leer wieder zum Ausgang. Ich habe die schlimmsten Befürchtungen.
Wird passieren, hast du deine Dauerkarte verlängert?
Beide sogar. Ich bin Gefangener meiner selbst. Das Thema ist erledigt.
Verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Mir geht's ja ähnlich. Ja, geil, dass ich wieder dabei sein darf. Ich habe euch auch was mitgebracht. Kleines Schmankerl habe ich im Säckerle dabei.
Im Säckerle?
Wie man das ist im
kein Aspirin, sagt. Okay.
Nee, nicht im Norden. Das ist eine nice Top 25, die ich euch da mitgebracht habe.
Geilo. Super Überleitung, Timo. Du bist auch nicht nur König der Kickbase-Creator hier, sondern auch König der Überleitungen. Da kann ich ja nur was von lernen. Und ich werde wahrscheinlich heute auch noch eine Menge von dir lernen, ja, was deine Top 25 angeht. Denn Simon, du, Timo und ich, wir reagieren auf Timos Top 25, die er uns mitgebracht hat. Und das ist damit letztendlich wie so eine Art Gesamtranking. Das wird quasi Timos Konsens-Ranking aus Defensive und Offensive. Vielleicht hast du auch nochmal einen Torwart dabei, wer weiß, vielleicht lassen wir uns da auch mal überraschen. Hier sind wir nämlich noch gar nicht durchgegangen in den Rankings, aber macht ja auch wenig Sinn. Also Torleute sind Torleute, aber vielleicht können wir da gleich nochmal ein bisschen drüber diskutieren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wird eine ganz, ganz heiße, ganz spannende Episode, denn mit Timo zusammen ist es immer kontrovers und das ist das Geilste an dem ganzen Thema. Und wer jetzt letztens mal auch die Episode zur Offensive gehört hat, da gab es ja auch schon die ein oder andere sehr intensive Diskussion und da bin ich ganz, ganz sicher, Simon, die wird es heute auch geben. Bist du mittlerweile ein Stück weiter, was dein morgigen Draft Day angeht? Bist du hyped? Ist deine Liste fertig? Wie sieht's aus?
Also ich bin einen Schritt weiter, denn unsere letzte Episode zu dritt, die habe ich als Grundlage nutzen können für meine Draftliste. Da haben wir die Mittelfeldspieler und Angreifer gerankt und daraus konnte ich eine ganze Menge mitnehmen, weil ich dann auch die Eindrücke aus euren Rankings gewinnen konnte. Und ich habe versucht, da auch so ein bisschen in eure Köpfe vorzudringen, um zu gucken, wie ihr gewisse Personalien seht, aufgrund eurer Rankings auch so ein bisschen was abzuleiten, wie ihr vielleicht im Draft vorgehen wollt. Also ich habe mich da nicht nur um mich selber gekümmert, sondern auch so ein bisschen um meine Konkurrenten und ihr gehört auf jeden Fall dazu.
The pressure is real, Timo. Ist das eine kleine subjektive Kampfansage von Simon in unsere Richtung? Das Dreigestirn der Content-Creator-Liga hier will ja wieder das Treppchen erobern. Haben wir damit jetzt hier einen Konkurrenten, der wirklich ambitionierte Ansprüche auf Platz 1 erwägt, Timo? Wie schätzt du Simon als Manager ein und wo wird er landen in der Content-Creator-Liga?
Ja, Simon ist schon, also es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit Simon in der Liga zu spielen, weil Simon immer für einen wilden Move am Start ist. Und das bringt extrem viel Spaß rein. Ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich dann eher der langweiligere Manager, wenn man das so will. Aber Simon haut dann gerne mal so ein Tauschangebot raus, wo die ganze Liga sagt, wow. Und man muss auch einfach mal sagen, ich glaube, die letzten beiden Jahre, wir waren immer eng zwischen uns, aber ich glaube, du bist auch immer vor mir gelandet, ganz knapp. Also, da kann man nichts sagen. Ja, du machst das schon gut. Und allgemein finde ich es auch irgendwie geil, dich in der Liga zu haben, weil du eben immer für einen nicen Deal gut bist.
Ziel für die kommende Saison ist, Timo in einen Blockbuster-Deal zu verwickeln.
warum nicht?
Da prallen aber auch Welten aufeinander hier bei euch. Ja, das wird lustig. Ja, Blockbuster-Deals, Simon. Vielleicht lernen wir ja jetzt irgendwas aus den Top 25. Wo könnte sich irgendwas ergeben? Aber noch viel, viel wichtiger ist ja der morgige Draft-Day. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben aus unseren letzten Episoden. Ja, wir drei Experten sind mit 12 anderen Content-Creatern in einer Kickbase-Content-Creator-Liga unterwegs. Und seit zwei Saisons und in diesem Jahr zum dritten Mal gibt es zur Saisonvorbereitung einen Draft. Das bedeutet, es wird auch live bei Twitch und hier, Timo, bei dir auf deinem Kickbase-Kanal, auf deinem YouTube-Kanal Kickbase King, ja auch live gestreamt, treffen sich alle 15 Creator und es gibt 3 Draft-Runden und nochmal eine 4. dazu, kommen wir aber gleich im Detail nochmal drauf zu sprechen. Und wir dürfen uns dann je nach Zulosung unsere Wunschspieler rauspicken. Wir haben, was die Regeln angeht, 160 Millionen Euro Budget und aus diesen 160 Millionen dürfen wir uns diese 3 plus den Hidden Gem in der 4. Runde, der darf aber nur maximal 2 Millionen Euro wert sein, dürfen wir uns rauspicken und dann beginnt das große Managen, meine Herren. Also morgen, Mittwoch, was ist das? 31. Wie viele Tage hat der Juli? 31. Also morgen Mittwoch auf jeden Fall. Um 20 Uhr seid ihr herzlichst dazu eingeladen auf Twitch, ja, dem Kanal von Pöti, beziehungsweise hier dann bei YouTube, bei Timo Kickbase King im Kanal mal mitzufiebern.
Auch auf Twitch, aber als...
auch auf, ja, ja, klar, aber du streamst, streamst auf Twitch. Da seid ihr herzlichst dazu eingeladen, wie Melo auf Position 1 gelost wird und Patrick Schick in den Kader holt.
Würde ich nehmen.
Ja, wenn Simon du wieder, ist wieder auf Platz 2 und genau, wenn du wieder Lack hast, habe genau. Ich doch wieder Pick 1.
Die Ratte, ehrlich. Ja. Gut. Ja, Timo, du hast uns was mitgebracht, habe ich gerade gelernt.
Genau, also ich habe eine Top 25. Ich mache das immer vor der Saison für YouTube-Videos, beziehungsweise für ein YouTube-Video, für mein Ranking. Ist immer eins der beliebtesten Videos der Saison. Ich mache mir da auch tatsächlich eigentlich immer recht viel Arbeit, muss ich sagen. Weil ich da auch gerne tatsächlich immer am Ende der Saison nochmal reinschaue und um zu sehen, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht? Was habe ich falsch gesehen? Welche Spieler lag ich am meisten daneben?
Timo, das sagt sich
und woran
Simon
hat das Spieltag gelegen? Na? Also zum Beispiel ganz spannend, Olysee jetzt in der letzten Saison hatte ich, glaube ich, auf Platz 11 vor der Saison gerankt, kam jetzt auf Platz 1. Klingt jetzt erstmal eine große Abweichung, aber ich habe halt einfach nicht beliebt, dass er 34 Spiele gemacht hat. Na, dementsprechend, ich versuche das auch immer zu begründen. Ich hatte ihn auch bei einem 180er-Schnitt damals, aber halt nur bei 28 Spielen. Und dann kam er halt damals so auf Platz 11. So. Und das war ganz spannend zu sehen, ist allgemein bei vielen Spielern immer ganz spannend zu sehen. Ich habe euch jetzt dieses Ranking mal mitgebracht, nur vollständig mit Punkteschnitt und Einsätzen, das heißt auch mit Gesamtpunktzahl gut nachzuvollziehen für euch. Und ich hoffe, ihr freut euch.
Vorteil an dieser Episode ist, Timo, du musst gar nicht bis zum Saisonende warten, denn schon heute geben Melo und ich dir die Rückmeldung, was du falsch gemacht hast in deinem Ranking.
Geil, ja, stimmt. Ja.
Oder was du richtig machst.
Ja, ich fange erstmal an mit 4, um mal leicht reinzukommen, 4 Honorable Mentions. Also 4 Spieler, die es ganz knapp nicht reingeschafft haben, wo ich aber ein bisschen überlegt habe. Das ist zum einen Robin Koch und Arthur Theat von Frankfurt. Ja. Immer solide Punkte, immer gesetzt, machst du nix, völlig okay. Ne? Romano Schmid wird Simon jetzt wehtun und Julian Brandt haben es ganz knapp nicht in mein Ranking geschafft. Mhm. Aus verschiedenen Gründen, aber es hat dann nicht gereicht. Sagen wir es, wie es ist.
Ja, ja. Kommt natürlich darauf an, wen du alles in die Top 25 dann schlussendlich gepackt hast. Aber ja, ich denke mal, so Robin Koch und Arthur Theat sind genauso Schwellenspieler, die es halt in einer richtig, richtig guten Saison durchaus schaffen können, Ende oder Mitte 20 zu landen. Tendenziell sehe ich sie aber auch eher knapp außerhalb. Bei Romano Schmid ist halt einfach der Fakt, ich bin mir zu 100% sicher, dass Bremen den noch zu Geld machen wird. Also ich glaube nicht, dass wir Romano Schmid in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen sehen.
Ja, kann gut sein. Zum einen noch, dann noch zweiter Disclaimer, ich habe Xavi Simons ausgelassen, weil ich einfach glaube, der wird wechseln. Der ist hier nicht im Ranking drin, falls ihr den vermisst. Dann, Platz 25, Platz 24 sind punktgleich mit 3.360 Punkten, jeweils 105 im Schnitt bei 32 Einsätzen. Ich meine, wenn man jetzt schaut in die Top 25 des letzten Jahres, gut, da sind natürlich Ekitike und Wirt schon weg, aber Platz 23, Mainka, hat auch 3.360, also glaube ich, ganz gute Range da. Für Platz 25 ist bei mir Openda und Hinkapje. Platz 25, Platz 24.
Ich suche gerade, wo er bei mir ist.
Ja, bei Openda, die letzte Saison war nichts. Also müssen wir nicht drum herum reden. Das war super enttäuschend, aber generell war Leipzig ja aufgrund dessen, dass sie ja auch nicht europäisch vertreten sind in der kommenden Saison, super enttäuschend. Wir haben in der letzten Episode ja schon über einen möglichen Wechsel von Šeško geredet. Der steht natürlich irgendwo bei Openda auch im Raum, wenngleich das Interesse an ihm nicht so hoch ist, weil er halt in der Vorsaison nicht so gut performt hat. Und ich glaube, dass das Preisschild dann auch viele abschreckt, weil ja einfach die Saison nicht so vielversprechend war und da vielleicht die Vereine auch nicht so ins Risiko gehen wollen finanziell. Tendenz wahrscheinlich fast sogar Verbleib, wenn halt Šeško wechselt. Kann natürlich unter Ole Werner in einer Saison ohne Dreifachbelastung echt wieder gut performen. Also Mitte 20, wenn er bleibt, ja, würde ich sogar fast mitgehen.
War bei mir auf 29 übrigens, also gar nicht so weit weg, Timo.
Ja, die Sache ist halt bei.
Alles richtig gemacht.
Also ich glaube halt auch nicht, ne? Also ich glaube nicht, dass Šeško und Openda abgegeben werden. Kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Und deshalb, also Šeško schon eher, ich glaube, Openda wird bleiben. Einfach weil der Marktwert nicht so am Start ist, gerade durch die letzte Saison, was Simon schon gesagt hat.
Ich gebe eine Ansage, Leute. Ja, ich habe mir ja damals Openda von, ich glaube, Meme-Kicker, ne? Habe ich mir den in der letzten Saison irgendwie noch anschwatzen lassen, weil ich keinen Neuner hatte. Und alle haben sich voll aufgeregt, weil ich den irgendwie 1 Million über Marktwert bekommen habe. Der war damals 45 wert und ich habe ihn dann für 46 geschossen. Und super stolz und habe gesagt, jetzt geht's richtig los, Simon's wieder da und jetzt rasiert er und macht einen 150er-Schnitt. Ja, hier, der war am Ende. Und wenn das nur noch der einzige Neuner auf der ganzen Kickbase-Welt ist, ich werde ihn nicht kaufen, geschweige denn picken, Leute. Keine Sorge.
Okay, ich nehme wohl, ganz ehrlich. Wenn er da ist, so dritte Runde oder so.
Nimm.
Ja, in der dritten Runde würde ich auch drüber nachdenken, aber grundsätzlich bin ich da auch eher zurückhaltend, was Openda angeht.
Ja. Hinkapje, keine Einwände, Platz 24, ein bisschen schlechter als letzte Saison, da war, ja gut, jetzt ist er Platz 17, mit Wels und Ekitike ist er Platz 19 gewesen am Ende der Saison. Ein bisschen schwächer, wie Leverkusen wahrscheinlich auch sein wird insgesamt,
ja.
Aber ich sehe sie jetzt auch nicht komplett runterfallen und Hinkapje ist da ein Dauerbrenner, ne?
Genau, Vorteil bei Hinkapje ist auch, er kann sowohl als linker Innenverteidiger als auch als Linksverteidiger gut spielen. Und das heißt, er wird da immer seine Position und finden und meistens sogar in der Startelf. Also der wird schon geil punkten. Und ich glaube auch ziemlich sicher, dass er bleiben wird.
Ja, das glaube ich auch. Gut, dann schon mal keine Einwände. Dann kommen wir zu einem kleinen Trio an 9 Spielern in der Bundesliga. Ich bin einer, der, ich sag mal, eher immer ein bisschen defensiver ist bei neuen Transfers. Ich meine, ich habe da auch teilweise schon gute Erfahrungen gemacht. Sadio Mané zum Beispiel, der war gehypt wie sonst was. Da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Andererseits natürlich mit Odyssey letzte Saison ein bisschen schwächer predicted, als er dann war. Klar, ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Mein Lieblingsbeispiel ist immer André Silva, als der von Frankfurt zu Leipzig gegangen ist und jeder sich gedacht hat, oh ja, ey, 150, der hat 50 Millionen gekostet da, bester Stürmer der letzten Saison und so weiter und so fort. Nach Lewandowski natürlich, hat er nicht geliefert. Deshalb, ich bewerte die Eingewöhnungsphase, sagen wir mal, schon immer noch mit rein. Gerade wenn die Spieler jung sind oder aus fremden Ligen kommen. Trotzdem sind diese 3 Spieler interessant. Und deshalb auch in der Top 25. Platz 23, Tillmann. 3.410 Punkte, 110 im Schnitt, 31 Einsätze. Aber ich glaube, dass er schon hier und da mal rotieren kann. Wenn er aber spielt, dann ist er ein sehr interessanter Spieler. Platz 22, Joe Bellingham. 105 Punkte im Schnitt, schlechter als Tillmann, aber dafür Dauerläufer. 33 Einsätze. Und Johan Bakayoko, bester von den dreien, die aus der fremden Liga kamen, habe ich bei 110 Punkten im Schnitt, 32 Einsätze und 3.520 Punkte gesamt eine sehr gute Saison spielen. Gerade wenn Simons geht, ist halt einfach sehr viel Kreativitätsraum, sag ich mal, sehr viel Verantwortung in der Offensive offen bei Leipzig. Und ich glaube, Bakayoko kann da einer sein, der da viel sich annehmen kann und da gute Scoring-Upside hat. Und deshalb sehe ich den da sogar am stärksten, selbst wenn er am günstigsten ist.
Ja. Also da kann ich dir schon mal sagen, Zeugnis 2 minus. Ich habe nämlich exakt die gleiche Reihenfolge innerhalb dieser drei gewählt und die gleichen Argumente kann ich dir hundertprozentig so bestätigen, habe sie aber tendenziell etwas weiter oben noch angesiedelt. Bei mir geht es bei Platz 18 los mit Job, dann 16 Tillmann, dazwischen kommt noch jemand anderes und dann auf 15 Bakayoko. Kann aber auch wirklich nachvollziehen, die Argumentation, die du sagst, etwas defensiver an die ganze Sache rangehen, gerade bei Neulingen, weil wahrscheinlich werden zwei von den dreien sich da jetzt nicht so ganz zu Beginn auch wohlfühlen und dann vielleicht auch mal ne, die ein oder andere Reihenschanz Spielzeit mitnehmen. Aber so nur auf einem etwas positiveren Niveau würde ich das unterschreiben, ganz klar.
Ich auch, also da gibt es auch keine Einwände von meiner Seite. Auch ich habe sie etwas höher, alle drei, als du, Timo. Aber du hast es ja auch schon begründet, warum sie bei dir etwas tiefer gefallen sind, weil du halt einfach erstmal sehen musst, ne, was die zeigen, wenn die jetzt neu in die Liga kommen, dass du da immer etwas defensiver rangehst. Da bin ich immer so ein bisschen offensiver. Ich habe Bakayoko auf 15, Bellingham auf 18 und Tillmann auf 19. Also auch die Abstufung, so wie ihr das habt, nur halt einfach ein Regal weiter oben.
Ja gut, vielleicht kommen wir etwas kontroverser da, weil die nächsten beiden Spieler sind, glaube ich, auch ein bisschen kontroverser. Ich habe beide mit einem 120er-Schnitt und beide mit 30 Einsätzen. Sind Spieler, die, wo man halt ein paar Fragezeichen haben kann, die aber hohes Potenzial haben. Zum einen Platz 20 Alexander Pavlovic. Habe ich ja in der letzten Episode schon gesagt, dass ich da definitiv ein Fan bin in dieser Saison. Trotzdem ist mein Ranking so objektiv wie möglich. Ich hätte ihn gerne weiter oben gerankt. Ich habe ihm aber trotzdem nur diese 30 Einsätze gegeben, weil er halt leider in den letzten Saisons immer wieder was war bei ihm. Ob es jetzt Freak-Sachen waren, wie das Pfeifersche Drüsenfieber, aber er hatte auch normale Fußballverletzungen hin und wieder mal, kleinere Sachen. Beim Goretzka ist noch da, Bischof ist noch da. Muss man ehrlich sein, der wird keine 34 Einsätze machen, leider. Trotzdem kommt er damit auf 3600 Punkte. Genauso wie Johnny Burkhardt bei Frankfurt. Da habe ich mich extrem schwer getan. Ja, also ich habe da meine Fragezeichen bei Burkhardt. Neuer Verein, der war seine ganze Profilaufbahn bei Mainz. Neues Umfeld, dann jetzt europäische Dreifachbelastung hat er bisher auch noch nicht gehabt, Champions League, dazu ist Wahi noch da, Batshuayi noch da, wie ist es mit Verletzungsanfälligkeit bei ihm, alles Fragezeichen, aber Frankfurt, ich meine Krösche, was soll man groß sagen, man kann Krösche eigentlich nicht anzweifeln, was Stürmertransfers angeht, der wollte Burkhardt unbedingt haben, ich kann mir da den Fit auch sehr gut vorstellen, abschlussstark, schnell, ja genau das, was Frankfurt will. Deshalb habe ich ihm die 120 im Schnitt gegeben, was ein sehr guter Schnitt ist. Aber auch da halt 30 Einsätze, weil hier und da war vielleicht eine kleine Verletzung. Vielleicht dann auch mal von der Bank oder vielleicht dann auch mal ja, Rotation mit den anderen Stürmern. Falls auch noch jemand kommt, das kann man natürlich jetzt noch nicht ganz sagen, dann könnte er vielleicht noch etwas weniger Punkte machen. Aber ja, für mich ist er trotzdem ein richtig guter Stürmer.
Das, also du gibst ihm 30 Spieltage?
Ja.
30,
Das Krösche-Argument ist schon sehr, sehr stark. Also das, was Krösche offensiv da in den letzten Jahren aus dem Hut gezaubert hat, ist immer vollends aufgegangen. Aber du hast die zahlreichen und zum Teil auch großen Fragezeichen angesprochen und das hat mich dazu, hat bei mir dazu geführt, dass ich ihn außerhalb der Top 25 tatsächlich gerankt habe. Pavlovic hat es bei mir auf Platz 25 geschafft. Also gerade so in die Top 25. 30 Spiele, weiß ich nicht, ob er die machen wird, weil ich glaube, dass er bei Company so ein hohes Standing hat, dass er, und wenn es dann ne, im Februar, März, April in die entscheidende Champions-League-Phase geht, dass er ihn dann eher mal in der Bundesliga schonen wird für eben ein wichtiges Champions-League-Spiel, weil du hast ja auch Auswahl. Also du kannst gegen Augsburg, gegen St. Pauli, gegen den HSV, kannst du halt easy auch einen Bischof oder einen Goretzka reinwerfen und einen Pavlovic schonen. Und ich glaube, dass er dann, der kommt, glaube ich, vom Gefühl her nur so auf 25 Startelf-Einsätze und dann weiß ich nicht, ob es für Top 25 reicht. Also ich habe ihn auf 25, also bei mir reicht es schon auch, aber...
Oh. Nee, ich sehe das Argument absolut. Ne? Es ist halt wirklich schwer zu predikten, wie es bei Bayern ist, weil wenn wir, wie wir es wahrscheinlich alle tun, von einer krassen Bayern-Dominanz ausgehen in dieser Saison, dann werden sie halt im März schon 10 Punkte Vorsprung haben oder mehr und während dann die wichtigen Champions-League-Spiele kommen, ist halt auch die Frage, ob so ein, kommen wir dann später noch zu den noch höheren Bayern-Spielern, wie viele Einsätze die dann haben werden. Ne? Weil wenn man halt sagen kann, ja, eigentlich ist Bundesliga komplett egal, wir wollen auch den jungen Spielern mal Einsatzzeiten geben. Ich meine, du hast Bischof gesagt, offensiv kommen dann noch Lennart Karl dazu zum Beispiel, ne? So ein Spieler, der auch sicherlich mal in die erste Elf kommen kann. Wird dann auch noch andere Bayern-Spieler treffen können, ja, schwer zu predikten.
Aber Leute, dann hast du bis März so viel Vorsprung in deiner Kickbase-Liga, dass du das auch locker kompensieren kannst und die Jungs dann auch mal, ne, irgendwie auf der Bank packst. Also das sehe ich, glaube ich. Wäre für mich erstmal Step 2. Wichtig ist, die jetzt erstmal zum Saisonstart im Kader zu haben, die großen Bayern-Kracher. Also alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und das Bayern-Logo auf der Brust trägt, ran an die Buletten, Leute. Also ich habe Pavlovic übrigens genauso wie du auf Platz 20. Timo.
Sehr schön, sehr schön. Alles Argumente, die ich nachvollziehen kann. Jetzt kommen wir, jetzt senkt sich der Schnitt wieder etwas, aber es kommt eine Gruppe aus 4 Dauerbrennern, würde ich mal sagen. Mhm. Ich habe auf Platz 18 Dennis Wawro, leicht schlechterer Schnitt, 110. Nicht unbedingt, weil ich Wolfsburg schlechter sehe oder weil ich Wawro schlechter sehe, einfach weil ich glaube, dass letzte Saison einfach diese leichte Varianz, die es bei Kickbase halt gibt. Ich glaube nicht, dass er schlechter spielen wird, aber ich glaube, dass sein Schnitt einfach letzte Saison doch sehr hoch war. 116, glaube ich. Schon stark gewesen. Der wird weiterhin ein sehr guter Innenverteidiger sein. Ich denke mal, Wolfsburg wird vielleicht auch ein bisschen besser sein als in der letzten Saison. Das kommt auch noch dazu. 33 Einsätze habe ich ihm machen. Keine Dreifachbelastung. Also full go. Vielleicht mal eine Gelbsperre. Deshalb 3630 Punkte. Da habe ich die beiden besten Keeper, die ich in dieser Saison sehe. Also meistens, wenn man sich die Top 25 anschaut, kommen Keeper so in dieser Range.
Ja.
So Platz 16, 17, 18 kommen meistens so 1, 2 Keeper. Ich meine, vor 2 Saisons war Baumann, ich glaube letzte Saison Zentner. Und ich habe dich jetzt in dieser Saison für Noah Atubolu und Kamil Grabara entschieden. Beide so, ich glaube, dieser Sweet Spot für Torhüter ist so oberes Mittelfeld. Platz 6 bis Platz 10 ungefähr. Ja, dass du wirklich was aufs Tor bekommst, aber nicht jeden Spieltag die Hütte voll bekommst. Dass du Siegpunkte mitnehmen kannst, aber trotzdem wirklich was, also wirklich halt noch was aufs Tor bekommst, die Torwartpunkte mitnehmen kannst. Und ich glaube, da sind beide ganz gut dabei in dieser Range. Ich habe sie so beide bei 115 im Schnitt, 33 Einsätze, 3795 gesamt. Und damit die beiden besten Keeper in meinem Ranking. Und auf 15 habe ich Waldemar Anton. Das ist vielleicht eine Überraschung, der war letzte Saison nicht in der Top 25. Aber ich glaube, Dortmund, ja, es gibt halt ein großes, großes Vakuum hinter Bayern. Dadurch, dass Leverkusen wahrscheinlich ein bisschen abfallen wird, ohne Alonso, ohne Wirtz, ohne Frimpong, vielleicht noch ohne Xhaka, ohne Tah. Und da hat Dortmund eine Once-in-a-Lifetime-Chance quasi da reinzustechen mit Kovac. Und ich glaube, dadurch, dass auch Schlotterbeck jetzt verletzt ist noch langfristig, Anton wird da zu Beginn auf jeden Fall der absolute Abwehrchef sein. Und der hat ja auch, wenn man sich die letzten Spiele der letzten Saison anschaut, schon geisteskrank gepunktet. Ja, ich habe ihn jetzt bei 115 im Schnitt, auch 33 Einsätze, auch 3795 gesamt und damit schon auf Platz 15.
Darf ich dir nochmal eine Frage zu den Torwerten, Torleuten stellen?
Torhütern
stellen, danke. Welche Priorität haben die bei dir jetzt in der Saisonvorbereitung? Gehst du tatsächlich schon auf so einen richtig dicken Kracher da mit 10, 12, 15 Millionen Marktwert und blockierst dir das Budget? Muss ja auch schon ein bisschen Overpay zahlen. Gerade bei dieser Liga-Größe, die wir da jetzt sind mit 15 Managern, da bleiben nur noch 3 Torleute übrig. Also da musst du dich eigentlich sputen.
Ja, also es ist natürlich immer so gewesen, vor dem Punkt der Update der Torhüter, ich glaube vor 2 Saisons, war das ja immer so, ja, 500k-Keeper, kein Problem. Aber jetzt bin ich eigentlich schon ein Fan davon, dass man Keeper auf jeden Fall direkt ab Spieltag 1 hat. Weil es ist mittlerweile die Position, wo man tendenziell einen günstigen Spieler, am günstigsten den Spieler mit einem 100er Schnitt bekommt.
Mhm. Genau.
Weil selbst Moritz Nikolas zum Beispiel im letzten Jahr hat einen 100er Schnitt gemacht. Mhm. Das muss nicht mal ein absoluter Topmann sein. Ich bin auch kein Fan davon, jetzt irgendwie 25 Millionen für Keeper hinzulegen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das Geld will man dann halt ja doch anders verwenden. Aber ja, so einen guten Keeper, 15 Millionen, Startelf, gesichertes Mittelfeld, gebe ich gerne aus tatsächlich.
Ja. Ist Simon, glaube ich, nicht so der Fan von, oder?
Zum Start nicht. Also irgendwie trotz dessen, dass Torhüter wirklich ein gutes Punktepotenzial besitzen, jetzt nach der Punkteänderung vor 2 Jahren, will ich zum Saisonstart einen Keeper haben, der spielt. Also ich bin auch weg von diesem 500k-Keeper. Ich möchte schon einen haben, der spielt, aber da gehe ich dann wirklich auf die günstigsten Stammkeeper. Also so ein Moritz Nikolas, jetzt mit, weiß nicht, 5 Millionen, der jetzt wieder fit ist.
Ja, aber wenn du den nicht bekommst?
Wenn ich den nicht bekomme, dann gehe ich halt so auf einen Schwäbe oder einen Heuer Fernandes, die so an den 10 Millionen kratzen, 10, 11 Millionen. Und die versuche ich dann für knapp über Marktwert zu kriegen. Oder vielleicht, also ja, vielleicht lege ich da auch so ein bisschen zu viel Taktik offen jetzt. Aber ich hau's einfach raus, aber so ein Van de Voort von Leipzig, der könnte die Nummer 1 werden. Vielleicht gehe ich auch.
Das ist jetzt kein krasser Insider, das steht ja bei Liga Insider schon in der Startelf. Also ich glaube, den hat jeder auf dem Schirm.
Ja, wobei jetzt im gestrigen Testspiel hat Gulaschi in der A11 gespielt. Ich weiß halt nicht, ob Ole Werner das so macht oder ob er sagt, ey, Gulaschi, der bringt noch zu viel Qualität und Erfahrung mit, vielleicht setze ich doch noch mal eine Saison auf den. Keine Ahnung, was da intern besprochen ist, aber ein Stück weit Gamble ist dabei. Wenn du weißt, dass Gulaschi noch im Verein ist, kann man sich, glaube ich, bis zum ersten Spieltag nicht zu 1000% sicher sein, dass das Van de Voort da die unumstrittene Nummer 1 bleibt oder sein wird. Aber auch in Bremen, Mio Backhaus, Michael Zetterer ist aktuell auch noch ein offenes Torwartduell um die Nummer 1. Und keine Ahnung, vielleicht gehe ich auch einfach auf so ein Backhaus und versuche da so zu gamblen. Und in der Hoffnung, dass es aufgeht, ich weiß es noch nicht genau. Aber Torhüter immer noch so ja, günstig wie möglich.
Ja, es kommt halt drauf an. Also wir haben halt 15 Manager in der Liga, das heißt nur 3 bleiben über. Jetzt würde mich interessieren, eure Prediction, welche 3 Start-F-Keeper bleiben über, so zum Start? Meine Prediction ist nämlich, das werden die teuren.
Ja,
so
ja, klar.
Zentner, den will halt keiner haben, ja, weil der viel zu teuer ist. So, und das heißt, es wird ein krasses Wettbieten geben, um eben genau diese Spieler, die Simon haben will. Heuer Fernandes, ja. Schwäbe, ne? Und bevor ich die jetzt 4 Millionen overpay, zahle ich lieber nochmal 3 Millionen mehr und hole mir dann meinetwegen einen Atobolu oder einen Gravara rein oder so.
Echt? Also wenn ich so einen Heuer Fernandes oder Schwäbe nicht für 12, 13 Millionen kriege, dann gehe ich auf einen 500k-Keeper. Also ich zahle am Anfang nicht.
Ja, ich glaube, das kriegst du nicht. Ich glaube, das wird nichts.
Ich zahle nicht 15 Millionen plus am Anfang für einen Keeper. Für gar keinen.
Okay. Kann sein, dass du da mit einem 500k-Keeper reingehen musst, was ja auch okay wäre. Und
da nehme ich dann irgendwie sowas Van der Voort, Backhaus Richtung. Heidenheim ist auch spannend, da gibt es Kevin Müller und jetzt haben die diesen Ramay von Dortmund ausgeliehen. Da weiß ich auch noch nicht, wer die Nummer 1 wird. Und da auch je nach Marktwert würde ich vielleicht auch dann auf einen der beiden gehen.
Ja, kann man schon machen.
Wird morgen im Draft ein Torwart gepickt? Ich glaube, einmal hat Pötti im ersten Draft damals, ne, in der Vorvorsaison, glaube ich, ein Torwart gepickt.
3 Runden, ich glaube, also maximal Hidden Gem. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, naja, also mich würde es auch überraschen, wenn ein absolut gesetzter Stammkeeper gepickt wird. Also das, also ich mach's nicht.
Was sagt ihr zu Waldemar Anton? Ich meine, der war gar nicht in der Top 25 letzte Saison.
Bei mir auf 17.
Ja.
Ja, sehe ich auch. Also ich sehe Anton in der Dreierkette am stärksten als RIV. Weil er da auch immer rechts mit hochschieben kann. Wird natürlich die ersten Wochen und oder die ersten Spiele auch vom Schlotterbeck-Ausfall stark profitieren, weil er im Aufbauspiel auch sehr, sehr gut ist. Da wird schon viel für ihn vom Laster fallen. Ja, also Top 25 Spieler sehe ich ihn auch auf jeden Fall. Ich habe ihn auf 20.
Ja. Gut, dann kommen wir zum Platz 14 und Platz 13. Ein Spieler, der sich steigert im Vergleich zur letzten Saison. Ein Spieler, der sich nicht steigert im Vergleich zur letzten Saison. Platz 14, Benjamin Šeško. Klar, muss man natürlich sagen, Wechselgerüchte sind jetzt relativ frisch. Newcastle vielleicht, muss man mal gucken. Aber ich habe ihn trotzdem eine Banger-Saison spielen, wenn er bleibt. Ich glaube, Leipzig ohne Dreifachbelastung. Wir zünden allein ihrer Qualität, die sie einfach im Kader haben. Ich bin zwar gespannt, wie es bei Ole Werner laufen wird, keine Ahnung, aber Šeško hat eigentlich alles, was du als Stürmer brauchst. Tempo, Technik, Abschluss, Physis, also richtig geil. Und punktgleich mit ihm habe ich auf Platz 13, auch mit 120 im Schnitt, auch mit 32 Einsätzen. Nadim Amiri, etwas schwächer als in der letzten Saison, durch Dreifachbelastung und dass Mainz einfach letzte Saison ein bisschen overperformed hat. 130 im Schnitt hatte er da, ich habe ihn jetzt bei 120. Ich glaube trotzdem, dass er ein Spieler sein wird, der weiterhin alles bei Mainz macht und wenn er auf dem Feld steht, dann auch ein geiler Kickbase-Punkte ist.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Also, wollte ich gerade sagen, was willst du? Also grundsolide, Timo. Wirklich. Sehr gute Platzierung.
Ja, ja, also ich habe mir bei Amiri echt schwer getan, weil das ist für mich.
Ist sie noch positiver? Noch weiter
nee,
oben?
Nee, 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 positiver nicht, eher negativer. Sagen.
Ja, ja, genau.
Ich habe nämlich tatsächlich überlegt, ob das einer sein könnte, der wirklich durch die Dreifachbelastung richtig geschädigt wird und dadurch dann auch wirklich nicht mehr diese Leistung zeigen kann, weil der halt wirklich alles macht. Der ist extrem wichtig fürs Spiel. Der schießt alle Standards, der ist für den Spielaufbau verantwortlich. Und das in der Saison mit Dreifachbelastung zu machen, das kann dann schon auch mal wirklich 30 Punkte kosten im Schnitt oder so. Ja, und dann wäre er nicht mehr in der Top 25. Also ich bin sehr gespannt, was Amiri angeht.
Aber was traust du denn Mainz zu, europäisch? Also das Thema Dreifachbelastung müsste doch eigentlich im Dezember erledigt sein, oder?
Boah, weiß ich nicht. Also ja, mag sein, aber ich meine, so eine Dreifachbelastungssaison, die zieht sich dann auch. Ne? Also selbst wenn im Winter beendet ist, ich meine, Hoffenheim letzte Saison, die war auch im Winter beendet.
Ja.
Ich meine, keiner hat es mitbekommen, dass Hoffenheim überhaupt international gespielt hat.
Ja, stimmt.
Aber die haben, trotzdem, die haben sich dann in der Rückrunde auch nicht wieder gefangen, weil das einfach irgendwie das, weiß ich nicht. Also man sieht es auch öfter, dass gerade so bei Euroleague, gerade bei Vereinen, die das nicht gewohnt sind, schwierig. Dann ist Burkhardt noch weg, die haben Hollerbach geholt, da bin ich auch ehrlicherweise gar kein Fan von. Viper könnte natürlich ein interessanter Spieler sein, aber Mainz, weiß ich nicht. Ich bin skeptisch.
Mainz spielt Conference League, ne?
Ja, ich glaube.
Ja? Wo sind die denn gelandet? 6, 7, 8, 10? 9?
Ich glaube auf
8.
6. Kann das? Oder 7? Ich meine, dass Freiburg spielt Europa League und Mainz spielt Conference League.
Stuttgart und Freiburg Euro League, Mainz Conference League, ja.
Genau, und ich meine, Heidenheim hat letztes Jahr auch Conference League gespielt und hat es auch geschafft, in der Conference League zu überwintern. Und da sehe ich tendenziell Mainz vom Kader her.
Dann ging es dagegen Abstieg, Relegation, ne?
Ja, aber vom Kader her sehe ich Mainz dann schon besser aufgestellt. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es über den Dezember hinausgeht in der Conference League. Und dann muss man gucken, wie sich das auf die Liga auswirkt. Mein Problem mit Amiri war, ich sehe auch eher, dass er Punkte verliert im Vergleich zur Vorsaison aufgrund der Dreifachbelastung. Aber der ist bei mir irgendwie immer eine Platzierung weiter nach oben gerutscht und dann noch was nach oben, weil ich irgendwie die anderen Spieler gesehen habe und denen traue ich irgendwie nicht mehr Punkte zu als ein Amiri mit Dreifachbelastung. So, dafür haben wir halt einfach bislang auch echt einige gute Punkte und Topstars einfach verloren. Ne? Das heißt, Amiri hält sich so da oben irgendwie.
Das ist ein absolutes Argument, Simon.
Ja, sehe ich auch so. Deshalb ist er ja bei mir auch auf 13. Ja, also von daher, Platz 12 haben wir dann Maxi Mittelstädt mit 125 Punkten im Schnitt. 31 Einsätze, auch wegen Dreifachbelastung. Ich glaube, letzte Saison hat er auch 31 gehabt. Da habe ich mich mal dran orientiert. Ich sehe eine ähnliche Saison spielen wie letzte Saison. Stuttgart vielleicht als Team ein bisschen besser. Man muss aber auch mal gucken, wie es ist mit Assignon auf der rechten Seite. Kann sein, dass die jetzt nicht mehr ganz so asymmetrisch spielen, dass vielleicht auch ein bisschen mehr über rechts geht und nicht mehr nur über die Mittelstädt-Seite. Trotzdem habe ich ihn weiterhin als einen absoluten Top-Spieler, Top-Verteidiger, den ich immer gerne in meinem Team habe, auch wenn er ein bisschen teuer ist. Aber er ist geil, macht Scorer, verdienter Platz 12.
Habe ich in meinem Ranking auf Platz 13.
Und ich auf 11.
Ja, perfekt.
Perfekt.
Konsens, würde ich sagen.
Genau, Konsens.
Jetzt kommen wir aber, wo wir vielleicht, also ich weiß nicht, ob wir da Konsens haben. Das ist eine mathematische Sache, wo ich den Spieler jetzt her habe.
Oh, jetzt müssen wir rechnen.
Weil der ist natürlich extrem schwierig zu predikten. Das ist nämlich Jamal Musiala. Der fällt noch mehrere Monate aus. Die Sache ist, es ist noch ungefähr ein Monat bis zum Saisonstart. So, ein Monat schon mal weg. Dann meinetwegen kann er noch 2-3 Monate ausfallen. Ich habe ihm jetzt einfach mal gegeben, dass er 11 Spiele verpasst. Komplett. 23 Einsätze habe ich ihn jetzt haben. Dann habe ich ihn bei 170 Punkten im Schnitt, weil wenn er spielt, ist er am Brett, müssen wir nicht drüber reden. Selbst wenn er am Anfang noch Kurzeinsätze hat, kann er trotzdem auf die 170 im Schnitt kommen, mit Bayerns Dominanz. Da komme ich auf 3.910 Punkte. Ich war selber überrascht. Ich hatte Musiala, ich habe eigentlich so mein Ranking gemacht, ich hatte Musiala gar nicht beachtet. Aber dann dachte ich so, was macht er wohl für einen Schnitt und wie viele Spiele macht der Mann wohl? Ne, keine Ahnung. 11 Spiele sind dann halt schon so 3-4 Monate, die er halt verpasst.
Ja.
So. Und dementsprechend ist schwer zu predikten, aber so kommt er bei mir auf Platz 11. Ich war selber überrascht.
Wisst ihr, was mich nicht überraschen würde, wenn den morgen einer pickt? Glaube ich aber nicht, oder? Da wird sich da jetzt keiner 11 Spieltage lang.
Also mindestens, also es kann natürlich auch weniger oder mehr sein. Ja, ich habe jetzt einfach geschätzt, ne? Schwer
was,
zu
was,
sagen.
Was kostet irgendwie. Der jetzt gerade? Lass mich mal eben ganz kurz gucken.
Die Frage ist ja auch.
Boah. Ich schwöre, Simon, du wärst so einer, der würde das machen.
Nee, auf keinen Fall. Nee, ich will ja, 24, ich will ja Spieler haben, die 24, mir direkt Punkte holen. Ich meine, dasselbe Problem haben wir ja mit einem Nico Schlotterbeck. Dass wenn der spielt, dass der ein Top-25-Spieler ist, ist, glaube ich, allen klar. Aber da muss man natürlich auch gucken, wann kommt der zurück, wie kommt der zurück. Das Gleiche gilt auch für Alphonso Davies. Da wird geschrieben, früheste Rückkehr November.
Tendenz. Aber die haben halt auch einfach auch nicht dieses Schnittpotenzial wie Musiala. Also da habe ich gar nicht überlegt, weil die habe ich dann, selbst wenn die einen 140er-Schnitt machen, was für die ja beide sehr gut wäre, schaffen die es nicht mit rein. Auch mit 23 Einsätzen nicht.
Das ist klar. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie viel Risiko wird Bayern mit Musiala gehen, wenn sie in der Liga stabil dastehen? Sagen sie dann lieber, ey, wir lassen den nochmal die komplette Hinrunde raus? Oder geben ihm Ende der Hinrunde die ersten Einsatzminuten, damit er in Rhythmus kommt? Dann kriegt er nochmal die komplette Wintervorbereitung. In der Rückrunde ist dann Musiala bei 100% und startet durch. Das ist halt so dieses Fragezeichen.
Verpasst auch Champions League-Vorbereitung quasi dadurch, ne?
Genau, Champions League-Vorbereitung dadurch. Ich glaube nämlich, dass der behutsam aufgebaut wird, weil Bayern nicht die Not hat, ihn schon früh reinzuwerfen.
Würde ich aber auch erstmal von den Transfers abhängig machen, die jetzt noch getätigt werden, um ihn quasi zu backuppen. Bin mal gespannt, was da noch passiert. Davon kannst du es wahrscheinlich auch abhängig machen.
Hat denn irgendjemand was gefunden zur Ausfallzeit? Ich habe nämlich gegoogelt und ich konnte nichts finden. Da stand immer nur mehrere Monate.
Genau.
Ja, klar, aber das ist zum einen ja schon wie lange her? 3 Wochen oder so, die Verletzung. Dann ist es noch ein Monat. Also, das sind schon 1,5 Monate, bis überhaupt Start ist.
Genau, ich glaube, aber mit mehreren Monaten ist meistens gemeint so 4 Monate plus, sowas in die Richtung. Also ich rechne eher mit Richtung Ende des Jahres mit ihm, mit einer Rückkehr und dann auch eher behutsam aufbauen.
Ja, dann wird es natürlich schwierig mit Top 25. Also wie gesagt, ich habe mich schwer getan. Irgendwie hätte ich ihn auch ungern reingemacht ins Ranking, aber ja. Ich bin jetzt irgendwie von diesen 23 Einsätzen ausgegangen und da schafft das irgendwie rein tatsächlich. Spricht für auch ich. Ehrlich gesagt nicht gerade für die Qualität in der Liga.
Schlimm genug, exakt.
Dass der es dann noch so mit reinschafft. Aber gut. Seid ihr bereit für die Top 10?
Oh, jetzt.
Bereiter denn je.
Gut, Top 10, Willi Orban, 120 Punkte im Schnitt, 33 Einsätze, außer ein Innenverteidiger, der einfach immer gesetzt ist, der immer seine Kickbase-Punkte macht. Ich habe ihn nicht mehr so stark wie in seiner Prime, da hat er auch mal über 130 im Schnitt gehabt.
Die sehe ich kommen.
Bitte?
Die sehe ich kommen. 130 plus
Na,
im Schnitt.
Das, hast du ihn höher sogar?
Ich habe ihn auf 8.
Okay, okay. Kann ich auch verstehen. Weil Leipzig ja keine Dreifachbelastung, Orban ist absolut gesetzt in der Innenverteidigung. Es kommt halt ein bisschen darauf an, wie man Leipzig sieht. Wenn man sagt, ey, Leipzig vielleicht Top 3.
Ich sag Vizemeister.
Wieder oder vielleicht sogar Top 2. Da ist ja nun mal dieses Vakuum hinter Bayern. Kann gut sein, dass er auch mehr schafft. Ich bin ein bisschen skeptisch, was Ole Werner angeht bei Leipzig. Das muss ich sicherlich alles ein bisschen finden. Dazu Simons-Wechsel, Sesko-Wechsel. Ich habe sie vielleicht eher, dass sie so Vierter werden oder so. Und dann, ja, so 120 im Schnitt, 33 Einsätze, dann 3.960 Punkte gesamt. Mhm.
Ich habe ihn auf Platz 12. Ich bin so zwischen euch beiden, zwischen den Stühlen, so ein bisschen. Also er wird definitiv den Schnitt halten. Also Upside, große Upside sehe ich nicht. Dafür weiß ich nicht. Also er ist wirklich ein sehr Scorer-affiner Abwehrspieler, das macht ihn einfach auch aus. Ich würde mich auch riesig freuen, den in meinem Team zu haben, weil für den Preis, was kostet der? Ich glaube, unter 26 im Moment.
Ziemlich genau, 26. Oder so,
ne? Ja, genau. Also da so ein Punkteschnitt für den Preis, für einen gesetzten Innenverteidiger bei einem Team, die keine Dreifachbelastung haben und eine Ambition auf, ich sag mal, Top 4, definitiv nächste Saison.
Der ist halt extrem torgefährlich auch, ne? Letztes Jahr nur 25 Einsätze gehabt und da aber 5 Tore gemacht.
Ja.
ist halt die Frage, ob das Freak-Ereignisse sind oder genau, ob das genau. Standard
kannst du wieder erwarten, weißt du, dass du, wenn ja, du eine Garantie hast.
Ist halt
die Sache,
keine Ahnung, ja. wenn ein Tor weniger ist, sind halt schon wieder 100 Punkte
exakt,
weniger.
Genau.
Aber macht in meinem Ranking zwei Plätze aus.
Ja, genau. In den Vorsaisons hat er auch seine Torgefahr unter Beweis stellen können. Also das ist jetzt nicht einfach mal so dann, okay, ausgebrochen. Das trägt er in sich. Der ist schon torgefährlich. Der hat in den Jahren davor auch immer seine Buden gemacht.
Ja, und ich glaube auch, also, ne, ich habe jetzt zum Beispiel 40 Punkte bis zum Platz 9. Ne, und das sind halt so enge Margen, die man da hat. Ja. Und ich glaube, um ein, zwei Plätze müssen wir gar nicht großartig diskutieren. Ja, ja. Also ich glaube, wir sehen Orban alle sehr, sehr stark. Ne?
First-Round-Pick.
Ja. Und Platz 9 habe ich dann einen weiteren Verteidiger, wo ich mich auch ein bisschen schwer getan habe. Mhm. Weil der natürlich vor zwei Saisons ein absoluter Topspieler war und einer meiner Lieblingsspieler in Kickbase. Letzte Saison nicht mehr ganz so stark gewesen. Es ist Alejandro Grimaldo. Mhm. Wo natürlich auch die Frage ist, was passiert jetzt post Alonso bei Grimaldo? Bei Leverkusen allgemein, aber bei ihm, der ist ja schon ein Spieler, der mit Alonso gekommen ist. Spanier, ne, sprachlich und so. Der hat Alonso quasi die Rolle für ihn geschaffen, wo er dann perfekt reinkam. Muss man mal schauen, ob das mit Den Haag auch so gut läuft. Ich glaube schon, dass er allein quasi seiner Technik und seiner Spielweise, die er halt hat, ne, der ist halt für mich Guerrero 2.0 in Kickbase, der taucht dann auf einmal im Zehnerraum auf, obwohl er Außenverteidiger ist, warum auch immer, weil er eben halt auch ein geiler Spieler ist, auch dafür. Immer gute Scoring-Upside. Ich habe bei 125 im Schnitt 32 Einsätze und 4.000 Punkte gesamt, knapp vor Orban. Ja.
125 im Schnitt finde ich sehr, sehr realistisch.
Ja.
Ich habe ihn auch auf 9.
Aber dann wieder der Preis, ne? Muss man ja auch sagen. Der kostet 40 Millionen, Leute, ne? Das ist das Thema. Guck mal, so ein Orban garantiert den Schnitt und hat 26 Millionen Marktwert. Da hast du 14 Millionen noch Puffer auf den Grimaldo und kannst dir da wahrscheinlich sogar noch einen guten Mittelklasse-Offensiven oder IV vielleicht einen punktestarken oder was weiß ich, so ein Achter, ein Sechser, den dann noch mit ins Team holen, der aussichtsreiches Potenzial hat, noch einen 80er, 70er Schnitt zu machen.
Boah. Und Grimaldo.
Also, du hast mit Grimaldo halt natürlich diese Upside, dass du sagen kannst, ey, ich believe in Leverkusen, ich believe, dass das krass wird. Und dann hat der natürlich das Potenzial, auch einen 150er Schnitt zu machen. Ja. Das hat Orban halt nicht. Ne? Ja. Dafür zahlst du dann halt ein bisschen mehr.
Ja, ein bisschen. Das ist das Thema. Wie viel ist dir das wert? Ne?
Ja.
Ist das 14 Millionen wert?
Und
weil
Grimaldo.
Die Upside-Potenziale, die er hat, werden nicht wettgemacht durch jemanden, den du noch dazu holen kannst, der dir einen 70er, 80er Schnitt halt garantieren kann. Ne? Wenn man mal beiden Spielern neben Orban dazu holst für den gleichen Preis. Ne?
Grimaldo ist natürlich auch aufgrund der Meistersaison ein krasser Hype-Spieler in Kickbase geworden. Das heißt, du kriegst ihn wahrscheinlich nur für um die 45 Millionen.
Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, durch die letzte Saison, wo viele ihn dann recht teuer gekauft haben und dann ein bisschen enttäuscht wurden, weiß gar nicht, ob man den so krass overpayen muss, weil er eben schon so teuer ist. Ja, weiß ich gar nicht.
Ja, aber du hast natürlich.
Ich glaub, du musst Orban mehr overpayen für den Preis als Grimaldo.
Ja, das kann gut sein, aber ich glaube, dass mit Overpay kommt ein Orban nicht an die 40 Millionen. Also.
Nee, ach, das nicht. Nee.
Also, du machst auf jeden Fall, wenn du Orban plus X machst, hast du, glaube ich, mehr von, als wenn du Grimaldo holst dafür. Hm. Dann sehe ich das in Leverkusen auch so, dass das so eine gute obere Drittel Umbruchsaison wird, weil du halt einfach, ne, du verlierst all deine Topstars aus der Meistersaison. Ein Tah ist weg, ein Würz ist weg, ein Schaka wird wahrscheinlich noch wechseln. Du hast, klar, Grimaldo ist noch da, aber einfach Frimpong ist weg, den hatte ich noch vergessen. Also da passiert so viel, das muss ich alles erstmal finden. Gefühlt ist die halbe Startelf komplett neu zusammengewürfelt. Das braucht alles etwas Zeit. Und da weiß ich nicht, wie schnell Grimaldo da auch wirklich seine grünen Balken zaubern wird. Also ich glaube, dass das sehr schwankend sein wird.
Ich bin deiner Meinung, das sage ich jetzt kurz. Ich bin da vollkommen bei dir, aber ich spiele jetzt einfach mal den Devil's Advocate für Leverkusen und setze jetzt einfach mal die rosarote Leverkusen-Brille auf und sage, ja, die haben wichtige Spieler verloren, aber vergleich das mal, was sie noch haben, mit anderen Bundesliga-Top-Mannschaften. Die haben immer noch mit den Karpien absoluten Top-Innenverteidiger. Flecken ist ein super Keeper, den sie geholt haben, finde ich. Xhaka ist noch da, Palacios ist noch da. Ja, geile Spieler, Aleš Garcia dahinter. Dann haben sie auf der linken Seite noch Grimaldo vorne, Schick und Boniface. Ich glaube, da kann sich auch kein Bundesliga-Verein mit so zwei Top-Stürmern brüsten. Nicht mal Bayern hat zwei davon. Ne? Dann haben sie Tillmann geholt, der ein ultra interessanter Spieler ist. Vielleicht kommt noch ein Spieler. Ten Hag ist natürlich ein Trainer, der durch seine Manchester-Zeit, die Aktie ist sehr weit runtergegangen, aber der mit Ajax eine absolute Brettersaison gespielt hat und auch mit jungen Spielern arbeiten kann. Und man muss das ja auch nicht mit Bayern vergleichen, sondern man muss es mit Vereinen wie Dortmund oder Leipzig vergleichen. Und für mich gibt es da genauso große Fragezeichen wie bei Leverkusen. Man ist vielleicht eher bei Leverkusen ein bisschen downer, weil man eben von diesem absoluten High kommt, ja, und deshalb sagt man vielleicht, ja, okay, bewertet man dieses, was runtergeht, ein bisschen zu hoch im Vergleich zu dem, wo man sagt, wo sie dann quasi stehen könnten, weil der Vergleich mit Dortmund und Leipzig, da sehe ich Leverkusen eigentlich, also wie gesagt, mit rosa-roter Leverkusen-Brille auf einem Level.
Ja, mein Problem, was ich mit Leverkusen habe, ist, da ist so viel Bewegung im Kader, dass ich glaube, dass sie die ersten 3, 4, 5 Spiele ihre Probleme haben werden. Und dann hat sich alles eingespielt, alles ist aufeinander abgestimmt. Und dann können die auch so einen Run starten von 8 bis 10 Spielen ohne Niederlage oder so. Das traue ich ihnen jederzeit dann zu. Aber ich glaube, dass am Anfang ist das noch alles sehr ruckelig. Und ich glaube, dass da dann Vereine wie Borussia Dortmund zum Beispiel, die weniger Bewegung im Kader haben, unter Kovac schon gearbeitet haben, dass die einfach einen besseren Saisonstart hinlegen werden und somit dann schon einen kleinen Vorsprung haben. Also versteht ihr, was ich meine?
Gut, also das Startprogramm von Leverkusen ist Hoffenheim, Bremen, dann Frankfurt, klar, Gladbach, St. Pauli, Union, Mainz, Freiburg. Also da ist ein Topspiel gegen Frankfurt dabei, aber der Rest ist, würde ich sagen, machbar. Und wenn sie sich da schon früher in Flow spielen, also ich bin, wie gesagt, Simon, ich bin völlig bei dir. Ich habe immer noch die Leverkusen rosa-rote Brille auf. Und ich kann durchaus verstehen, jeden, der Leverkusen positiver sieht als wir vielleicht.
Okay, kann sich die Community selbst eine Meinung bilden?
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin da gerne für Input offen, weil Leverkusen ist eine der Mannschaften, wo man einfach nicht weiß, was man eigentlich davon halten soll.
Man weiß nicht, was man
kriegt.
Keine
Ahnung, schwer zu sagen. Ja, ist wirklich so. Also mir könnte man sagen, dass sie von Platz 2 bis Platz 9, würde ich alles sagen, wenn man mir sagt, ja, die stehen auf Platz 9, würde ich sagen, ja, okay, kann sein.
Ja, ist echt so.
Hat er nicht funktioniert irgendwie, vielleicht Trainerwechsel, vielleicht ist Chaka noch gegangen. Für mich nicht unrealistisch. Genau, aber auch wie Platz 2. Ich sage, das jailt sofort. Die spielen geil. Kann ich mir alles vorstellen. Sehr wild. Naja, weg von Leverkusen. Zurück zu einem Spieler, wo man, glaube ich, eher weiß, was man kriegt. Das ist bei mir Angelo Stiller. 320 Punkte jetzt. Kommt ein kleiner Treppenstufe, die ein bisschen höher ist zu Grimaldo im Vergleich. Grimaldo hatte 4.000. 135 Punkte im Schnitt, 32 Einsätze. Ich glaube, müssen wir gar nicht viel drüber reden. Ich glaube, da weiß man einfach, was man bekommt. Top-Spieler habe ich gerne in meinem Team.
Same, 135 im Schnitt, finde ich eine super Prediction. Kann für mich aufgehen, wenn er verletzungsfrei bleibt. Ich habe ihn auf 6. Nichts hinzuzufügen.
Ich auch. 36,5 Millionen habe ich in der letzten Episode schon gesagt. Das ist der Top 5, Top 6 Spieler, der am günstigsten zu haben sein wird in der kommenden Saison. Vollgas drauf.
Platz 7 habe ich dann den ersten Bayern-Innenverteidiger. Von 2, Spoiler, die hier noch im Ranking kommen. Und es ist nicht Upamecano, es ist Jonathan Tah, den ich hier schwächer sehe als Upamecano, mit 145 im Schnitt, 32 Einsätze, 4.640 gesamt, natürlich trotzdem recht eng, dann auch werdet ihr gleich sehen mit dem anderen Innenverteidiger. Aber ich glaube, um mal auf den Vergleich zu kommen, ich habe Upamecano auf Platz 5 mit 150 im Schnitt, 32 Einsätze, sind also 160 Punkte Unterschied, wird wahrscheinlich durch einen Einsatz dann entschieden auf die Saison gesehen, aber ich glaube, Kompany hält einfach unfassbar viel von Upamecano und ich glaube, der wird weiterhin Innenverteidiger Nummer 1 sein.
Für mich ist Upamecano auch der Verteidiger Nummer 1, also im Verteidiger-Ranking ist er für mich der beste Verteidiger.
Bei mir auch, ja.
Bei Tah, der ist bei mir nur auf Platz 10, habe ich Bedenken. Ich weiß nicht, ob er mit seinen Fähigkeiten perfekt zum Spiel von Vincent Kompany passt. Diese extrem hohe Defensivkette, die dann auch überspielt wird und da hat Tah halt einfach Probleme hinterherzukommen, weil er ist im Antritt nicht der Schnellste, sondern hat eher eine schnelle Endgeschwindigkeit. Aber wenn du dann gegen pfeilschnelle Offensivspieler hinterherläufst auf den ersten Metern, dann kommst du vielleicht auch gar nicht mehr Richtung 16er in den Zweikampf. Ja, da ist Upamecano auf jeden Fall der stärkere Part. Und man hat jetzt auch bei der deutschen Nationalmannschaft gesehen, in der Viererkette, wo Tah rausschieben muss, um halt die Stürmer und offensiven Mittelfeldspieler daran zu hindern, sich aufzudrehen, da ist er immer spät dran. Und dann eine Drehung, ein Trick und er ist aus dem Spiel und läuft wieder hinterher. Und das wird bei Bayern so oft passieren, dass er in diese Situation kommt. Und ich habe so Sorge, dass das einfach am Anfang der Saison nicht aufgehen wird, dass man erkennt, dass er da zu krasse Probleme hat und dass er dann wirklich auch mal rausrotiert. Ich weiß nicht, ob er von Anfang bis Ende unumstrittener Stammspieler beim FC Bayern sein wird. Ich habe da wirklich meine Zweifel.
Ja, kann ich verstehen. Ich meine, die Sache ist, letztendlich wird sich's entscheiden an den Einsätzen. Ich glaube, wenn er spielt, wird er seine Punkte machen.
Genau, aber als Innenverteidiger bist du auch nicht mal eingewechselt in der 60. Ne?
Ja, genau. Ja, safe. Es wird wirklich auf die Einsätze ankommen. Das heißt, wenn sich dann zum Beispiel aber auch ein Upamecano oder ein Kim verletzt, dann ist Tah halt wieder absolut gesetzt. Es ist halt sehr schwer zu predikten. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sie top punkten werden, wenn sie spielen. Aber es kommt dann auf die Einsätze an.
So sieht's aus.
Gut, wir haben Platz 5 und Platz 7, Upamecano und Tah. Das heißt, Platz 6 ist noch über. Granit Xhaka, natürlich schwer zu predikten, weil auch der gefühlt zu jedem wechseln will, der anfragt. Saudi League Aufsteiger, klar, wollte ich schon immer hin. Premier League Aufsteiger, Sunderland, ey, ich will nur zu Sunderland wechseln. Ja, okay. Trotzdem glaube ich, dass wenn er bei Leverkusen bleibt, er trotzdem wieder ein absoluter Cornerstone sein wird im Spiel. Ich habe ihn wieder bei 140 Punkten im Schnitt, 34 Einsätze, immer gesetzt. Klar, kann eine Gelbsperre dazukommen. Muss man mal gucken, aber ich glaube, letzte Saison hat er auch keine Gelbsperre gehabt, wenn ich mich nicht täusche. 4760 Punkte gesamt und damit teilt er Tah und Upamecano bei mir.
Ja, ich habe ihn in mein Ranking auch noch mit einbezogen. Ich glaube aber tatsächlich eher, dass er wechseln wird und die Bundesliga verlassen wird, was ich sehr schade fände, weil ja, ich gehe an ihn auch weiterhin sehr, sehr hoch ran, dass wenn er in Leverkusen bleibt, egal was da um ihn herum passiert im Verein, im Kader, ja, sehe ich ihn auch bei 140 bis 150 im Schnitt, weil er halt einfach so ein Ballmagnet ist und die Bälle verteilt. Ich würde es mir fast sogar wünschen, dass er bleibt, weil wir brauchen diese Topstars, diese Rohpunktemaschinen. Das sind so geile Spieler in Kickbase und wir haben schon so viel an Topstars verloren, dass ich einfach hoffe, dass wir in Xhaka nicht den nächsten verlieren.
Ja, sehe ich auch so. Top 4, nicht überraschend, glaube ich. Man hatten wir auch schon in unserem Offensivranking. Serhou Guirassy. 4.950 Punkte gesamt, habe ich mit einem 150er Schnitt eingerankt, 33 Spiele. Ich meine, unter Kovac absolut überragend gewesen, ne? Letzte Saison sogar am Anfang noch verletzt gewesen, dann unter Nuri Sahin als einziger so ziemlich performt und unter Kovac dann noch mal krasser. Ich glaube, wurde der dann am Ende sogar Champions-League-Torschützenkönig? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall geistkrank gescored. Ich glaube, der wird in dieser Saison, also es war nie eine leichtere Chance für Dortmund, wieder Deutschlands Nummer 2 zu werden. Er kann da reinstechen und Guirassy ist da der absolut gesetzte Offensivspieler. Sehe ich eigentlich kaum, was da schiefgehen kann, außer eine Verletzung.
Gehe ich uneingeschränkt mit. Setze da drauf und hoffe da drauf, dass Dortmund halt von Anfang an funktioniert und auch, dass Guirassy von Anfang an fit ist und performen wird und dann kommen die Punkte schon von ganz alleine, weil der ist einfach so ein Vollblutstürmer, der ist ein Weltklasse-Stürmer, der macht seine Tore, egal was ist.
Ich habe es in der letzten Episode schon gesagt, der wird über 30 Tore schießen diese Saison, alleine in der Bundesliga. Das wird so eine krasse Saison für die Dortmunder, weil die haben sich jetzt wirklich eingespielt. Man hat es gesehen, was für ein Potenzial die zum Ende der Rückrunde gezeigt haben. Das werden die jetzt nicht mehr so machen, wie es zu Beginn der letzten Saison war und diese ganze Rotze da, die sie da durchmachen mussten, die sind gefestigt und haben ganz klar das Ziel, du hast es schon mehrfach erwähnt, Timo, die wollen da ganz oben wieder in Richtung Top 2 angreifen und den Bayern wieder gefährlich werden und wenn nicht jetzt, wann dann? Das wissen die ganz genau.
Bevor ich euch jetzt mit der Top 3 langweile, weil ich glaube, die wird jeder in einer bestimmten Konstellation von uns da oben haben, könnt ihr euch ja noch mal kurz überlegen. Ich habe euch nämlich noch einen mitgebracht. Ein Spieler, der jetzt nicht in der Top 25 ist, den man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat, dass er in die Top 25 kommen könnte. Ich meine, das gibt's in jeder Saison. In dieser Saison waren Bischoff, Wavro, Brown, hat alle keiner auf dem Schirm. Ne, sind trotzdem in die Top 25 gekommen. Zum einen die Frage von denen, die wir jetzt genannt haben. Wer ist für euch der wahrscheinlichste Spieler, vielleicht aus der Top 15, der gar nicht in der Top 25 landen könnte? Jetzt mal Wechsel ausgeklammert. Und wer ist für euch ein Spieler außerhalb der Top 25, den man aktuell vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, der es reinschaffen könnte? Ich habe für diesen Überraschungspick, um euch ein bisschen Zeit zum Nachdenken zu geben, Maxi Arnold. Ja, der wird auch ein absoluter Dauerbrenner sein. Auch den könnte ich mir vorstellen, dass der wie Joe Bellingham so einen 105er-Schnitt macht, vielleicht. Aber dafür halt jedes Spiel spielt und dadurch durch diese Konstanz in die Top 25 kommt.
Das ist gut.
Ich glaube auch, dass es ein Wolfsburger, entweder Amura oder auch Arnold in die Top 25 schaffen können. Ich gehe aber auch relativ hoch wieder an Kramaric ran. Also ich habe auch irgendwie im Urin, dass Kramaric eine Top-25-Saison spielen wird. Aber Hoffenheim, eine sehr große Wundertüte, weiß man natürlich auch nicht, was man da kriegt. Das sah unter Ilzer vergangene Saison echt nicht gut aus und sie haben ja an ihm festgehalten. Also da muss eine enorme Leistungssteigerung kommen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, dass Kramaric nochmal alles aus sich rausholen wird. Wer könnte aus den Top 15 am ehesten rausfallen?
Simon, du hast doch noch einen vergessen, komm. Sag es, wer in die Top 25 kommen könnte.
Ich habe nur drauf gewartet.
Nee, ey, da bin ich Realist genug. Das ist erst, also Tore 20 plus gehe ich bei euch mit, aber der ist Außenspieler, der verliert zu häufig den Ball, der ist zu scorerabhängig.
Ach so, ja, okay, verstehe. Ja, ja, also... Falls ihr nicht wisst, über wen ihr redet, schreibt es einfach irgendwie in die Kommentare oder so. Na,
unbedingt. Schon. Fängt mit Nj an.
Nee, eigentlich nicht. Ich denke, der fängt mit Mba an.
Ja, jetzt ist natürlich diskussionswürdig, um wen es geht. Beide 20 Tore.
Spieler, der klar, beide. Ne? Also da kann es natürlich jeder sein. Mein Top 15 Spieler, der rausfallen könnte, ist tatsächlich, glaube ich, am ehesten Amiri.
Ja, boah,
da könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass da bei Mainz dann wirklich es vielleicht dann in Richtung, weiß ich, Platz 14 geht oder so, was man vorher nicht so dachte, aber dass es halt mit Dreifachbelastung schwierig ist. Da verletzt sich vielleicht auch irgendein Schlüsselspieler außer Amiri. Und dass das dann schwierig ist.
Amiri. Damit fange ich dann auch schon mal an. Mhm. Ja, Amiri geht bei mir raus aus den Top 15 gegebenenfalls. Und wenn ich auf dem Zettel habe, der ist nämlich bei mir ganz knapp an den Top 25 hergeschraubt. Auf Platz 28 habe ich ihn nämlich gerankt. Und ich finde, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, weil die sind nach Wolfsburg für mich die Überraschungsmannschaft der kommenden Saison. FC Augsburg. Und ich würde mit Mazzima gehen. Weil der Kollege, ja, was der dann letztendlich so ab Spieltag 8, 9 dann losgelegt hat, ja, wie die Feuerwehr und an Punkten gesammelt hat. Wenn der jetzt, wenn wir diese 8 Spieltage, was hat er für einen Schnitt? Ich glaube, 105er Schnitt oder so, ungefähr. Oder sagen wir mal um die 100. Ich gucke nochmal, warte. Wenn wir das dann nochmal dazu rechnen, dann kommt er auf 102er Schnitt. So, wenn er da jetzt nochmal, ich sag mal, die ersten 8 Spiele jetzt diese kommende Saison, wenn wir die damit einkalkulieren würden mit jeweils 100 Punkten, dann sind wir da auch bei 800 Punkten, dann hat er da knapp 4000 Punkte, die er macht. Und die sehe ich bei ihm. 3,8, 3,6 bis 3,8 und dann ist er locker in den Top 25. Und Augsburg gefällt mir sehr, sehr gut. Das wird eine ganz interessante Saison. Die habe ich ganz, ganz oben auf dem Zettel.
Ja, wird spannend unter Sandro Wagner auf jeden Fall.
Also 100 bis 110 im Schnitt, traue ich Mazzima auch zu. Ich glaube, dass Augsburg unter Wagner ein bisschen von der extrem Defensivstabilität abgeben wird, um offensiv besser dazustehen und zu performen. Und das geht dann natürlich auch immer damit einher, dass man sich automatisch mehr Gegentore fängt, aber durch einen offensiveren Ansatz holt man dann vielleicht auch mehr Siege, was dann auch dann wieder Siegbonus bedeuten würde für Mazzima. Deswegen glaube ich, dass er sich ungefähr da einpendelt, wo er jetzt auch gelandet ist. Ich glaube, 102 im Schnitt hat er letztes Jahr gemacht. Es könnte vielleicht noch auf 110 hochgehen. Ja, hat einen Case, in die Top 25 zu stoßen. Also finde ich jetzt gar nicht so abwegig.
Lass ihn auch ruhig bei dem gleichen Schnitt. Aber die ersten 8 Spieltage, die da gar nicht so richtig gezündet wurden bei ihm, wenn er die jetzt dazu packt und von Beginn an gut durchpowert, gehe ich mindestens bei 3,5, 3,6, eher 3,6.
Ja, Augsburg auch so ein Ding, wo man mir alles sagen kann. Die schaffen Platz 6 bis Platz 16. Ich würde alles unterschreiben. Fände ich alles nicht für unrealistisch.
Ja.
Gut, aber wollen wir dann zur Crème de la Crème kommen? Ist zwar nicht so spannend. Ich glaube, wir sind ja auch schon fast bei der Stunde. Wir wollen die Hörer da auch nicht krass langweilen. Ich habe auf Platz 3 tatsächlich vielleicht noch ein bisschen überraschend nach Platz 1 in der letzten Saison. Aber wenn man sich die Punkteabstände anschaut, dann ist es auch eigentlich völlig egal. Michael Odyssey, 195er Schnitt, 32 Einsätze, 6240 gesamt. Harry Kane, 194 im Schnitt, 33 Einsätze, 6402 gesamt. Und Joshua Kimmich auf Platz 1, 195 im Schnitt, 33 Einsätze, 6435 gesamt. Also es wird da auf einen Einsatz ankommen, den einer vielleicht mehr macht als der andere. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das die Top 3 sein wird und auch mit relativ geringem Abstand zwischen denen. Und das ist leider so, wenn Bayern halt so eine krasse Dominanz hat in der Liga. Ich meine, das sind jetzt zwischen Platz 3 Olise und Platz 4 Gerassi, sind das 1300 Punkte. Das heißt, der Abstand von Platz 4 zu Platz 3 ist genauso hoch wie der Abstand zwischen Platz 4 zu Platz 20.
Das ist echt, echt heftig, aber ich glaube, diese Top 3,
so erschreckend.
Die Top 3, die kannst du würfeln. Also, da kann alles passieren. Kimmich, Ulis, Kane, das ist das Nonplusultra in Kickbase. Und mit einem Wirtsverlust, mit einer Musiala-Verletzung, mit einem wahrscheinlich baldigen Abgang von Granit Xhaka, mit einem baldigen Abgang von Xavi Simons, das sind die absoluten Topstars, die, und das hast du schon hervorgehoben, Timo, deutlich, deutlich, deutlich über allen anderen Kickbase-Spielern stehen. Und das ist noch mal krasser als in den Jahren zuvor. Und ich glaube, wenn ihr da draußen eure Liga gewinnen wollt, dann müsst ihr einen dieser drei Spieler bekommen.
Also 200-Millionen-Modus auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Weil die haben natürlich ihren Preis, ne, aber letztendlich ist das einfach ein Riesenvorteil, den man hat.
Betet, dass ihr unter die Top 3 gelost werdet morgen.
Oh ja, bitte, bitte, bitte. Also wenn's nach dem Algorithmus geht, dann bin ich morgen an 3.
Da würde ich mich aber freuen für dich.
Ja,
da würde ich mich richtig freuen.
Sehr schön. Ja, Timo, da hast du aber nicht zu viel versprochen, du. Das war ein Säckchen voller Gold. Gut gemacht. Also, ich hatte jetzt ein paar kleine Verwerfungen zu meiner Top 25. Jetzt keine großartigen Unterschiede. Die Tendenzen waren ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Wenn du halt auf einem anderen Niveau in der Tabellenkonstellation jemanden auch in der Reihenfolge da wie Bellingham und Tillmann das Thema und Bakayoko gesetzt hast, also da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Das wird spannend morgen beim Draft. Ich bin mal gespannt. Simon, gibt es eine Kampfansage an Timo?
War mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit euch. War gar nicht so kontrovers, hast falsch angekündigt. Vielleicht habe ich aber auch nicht geliefert, wer weiß. Nächste Saison dann wieder ein paar, nächste Episode dann wieder ein paar mehr Hotels.
Ja, warte, wird jetzt noch kontrovers. Warte ab, Simon. Gibt es eine Kampfansage an Timo?
Natürlich, dass er von Anfang bis Ende ab Draftbeginn nur noch die Rückleuchten sehen wird.
Und ein Blockbuster-Deal, okay. Wo du mich auch noch abziehst wahrscheinlich, ne?
Ja, natürlich. Ich muss da schon besser dastehen.
Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf euch. Ich freue mich auch, dass wir wieder mal eine ganze Stunde lang in dieser Ranking-Special-Folge mit Timo, dem Kickbase-King, wieder ordentlich abgesahnt haben. Haben wir, ja, auf jeden Fall. Wir haben ein paar ganz wichtige Erkenntnisse rausgezogen, aber abgeliefert haben. Und es geht jetzt weiter, Simon. Nach den Rankings ist vor den Squad-Bildern. Ne? Ab nächste Woche geht es dann los mit den Squad-Building-Specials und vor allen Dingen aber jetzt schon nach dem Draft, leider nach dem Draft erst, für mich persönlich, haben wir auch den Mats von Create Football wieder am Start. Ja? Wir gehen wieder unsere XXL-Transfer-Episode durch und da werden wir auch schon ein paar Namen, gerade diese ganzen Neulinge hier, Tillmann, Kwanzaa, über den haben wir ja gar nicht gesprochen, auch ganz interessanter Spieler, solche Bakayoko und wie sie alle heißen, rauf und runter, die werden wir dann
mal mitteilen.
Oh, der wird ganz oben bei Simon auf der Liste stehen. Und dann werden wir mal schauen, was die richtigen Experten an Erkenntnissen liefern und was wir daraus mitnehmen, Simon.
Ich freue mich riesig drauf.
Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.